und Sie hören SWR 2 aktuell. Begeisterung klingt anders. Ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt. Das soll Olaf Scholz in einer Telefonschalte mit den kommissarischen Parteichefs der SPD gesagt haben am Montag. Heute kam es raus. Eine Parteisprecherin bestätigte dann, ja, der Bundesfinanzminister wird sich um den Posten des Parteivorsitzenden bewerben. Zurzeit suche er noch eine Frau, also eine Partnerin für den Vorsitz. Doppelspitzen sind ja beliebt. Vor kurzem hatte Scholz noch gesagt, der Posten des Parteichefs käme für ihn nicht in Frage. Aber gut, auch Kramp-Karrenbauer hat neulich eine Kehrtwende gemacht und man darf sich umentscheiden, machen wir alle. Pikant scheint der Zeitpunkt, zu dem Scholz' Bewerbung bekannt wurde. Kurz vor einer Pressekonferenz des Bewerberpaares Stegner und Schwan. Die erschienen dann niemandem mehr so wirklich interessant, weswegen man interpretieren könnte, der eher konservative Scholz wolle dem eher linken Parteifreund Stegner eins mitgeben. Weiß man nicht. Auf jeden Fall ist das Bewerberfeld bei den Sozialdemokraten heute größer geworden um Scholz und zwei weitere Kandidaten. Uwe Lüb mit einer Chronologie seit Nahles Rücktritt.
Dramatisch ist es bei der SPD schon lange, aber die jüngsten Entwicklungen sind kaum mehr zu überbieten.
2. Juni, 9.49 Uhr.
Andrea Nahles kündigt ihren Rückzug an von Partei- und Fraktionsvorsitz im Bundestag. Die SPD verfällt in eine Art Schockstarre, befreit sich dann aber Stück für Stück. Ein Übergangsteam aus drei stellvertretenden Parteivorsitzenden übernimmt. Unter deren Führung öffnet sich die Partei für eine mögliche Doppelspitze und Mitgliederentscheid in der Führungsfrage. Nach und nach melden sich Bewerberinnen und Bewerber. Robert Mayer und Hans Wallo wollen allein antreten. Als Duo bringen sich ins Gespräch. Karl Lauterbach und Nina Scheer, Simone Lange und Alexander Ahrens, Nina Kampmann und Michael Roth. Der frühere SPD-Wahlkampfmanager Matthias Machnig ätzt im Spiegel, die Partei sei orientierungslos. Ihm fehlen die Namen aus der ersten Reihe. Und wer nicht Vorsitzender werden wolle, brauche sich auch nicht als Kanzlerkandidat melden. Plötzlich melden sich
am Mittwoch
die frühere Bundespräsidentenkandidatin Gesine Schwan zusammen mit Parteivize Ralf Stegner. Auch aus der SPD selbst kommen hämische Kommentare. Politische Beobachter warten auf
heute 12.30 Uhr.
Schwan und Stegner wollen sich vorstellen. Aufmerksamkeit heischend bzw. von den beiden raubend melden sich um
9.49 Uhr.
Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping zu Wort. Sie wollen auch. Und als wäre das nicht schon reingrätschen genug, kommt um
11.40 Uhr
Olaf Scholz um die Ecke. Dabei hat er Anfang Juni im Ersten auf die Frage, ob er kandidieren werde, gesagt:
Nein, ich halte das mit dem Amt eines Bundesministers der Finanzen nicht zeitlich zu schaffen.
Jetzt offenbar also doch. Die Sorge, dass am Ende der linke Stegner noch was zu sagen bekommt in der SPD, scheint groß genug zu sein. Der Stil der Kontrahenten ist dagegen verheerend. Stegner selbst meinte übrigens auf diese Frage recht entspannt:
Würde ich mir niemals anmaßen zu sagen, dass andere nun ihre Kandidaturen sich überlegen, weil wir beide jetzt da sind. Aber ich habe in den letzten zwei Tagen, bevor wir inhaltlich einen Satz gesagt hatten, Gesine Schwan und ich, manche doch, sag mal, sehr interessante Bewertungen gelesen, die so in die Richtung gingen, so nach dem Motto, die teilweise ein bisschen hämisch ausgefallen ist, oder nach dem Motto, das wollen die eigentlich gar nicht ernst. Nee, wir meinen das schon ernst, was wir hier machen.
Die Bewerbungsfrist endet am 1. September. Wir dürfen gespannt sein, wer sich noch meldet.
In der Tat. Und egal, ob man es nun gut findet oder nicht, dass Scholz kandidiert, mit ihm hat sich immerhin mal jemand der Parteivorderen nach vorne gewagt. Endlich, sagt Georg Schwarte in seinem Kommentar.
Sieh mal an. Dieser Olaf Scholz kann ja doch spontan sein, der Hanseat. Wer Kanzler werden will, muss eben auch SPD-Chef können. Jetzt könnte er, falls er fündig wird, gesucht, Frau, sympathisch, sozialdemokratisch und im Idealfall nicht nur in ihrem SPD-Ortsverein bekannt. Olaf Scholz jedenfalls ist auf Partnerinnensuche. Das ist in diesen Tagen der Not für die SPD offenbar eine grandiose Nachricht. Endlich ein Kandidat aus der ersten Reihe der SPD. Die erste Reihe ist ja bekanntlich eher überschaubar geworden. Dabei hatte dieser Olaf Scholz seine Kandidatur ja ausgeschlossen. Er sei kein Politdarsteller, nehme das Amt als Finanzminister zu ernst. Das war damals. Jetzt ist heute die Lage düster und Scholz schert sich nicht mehr um das Geschwätz von gestern. Gut so. Willy Brandt nannte das auf der Höhe der Zeit sein. Olaf Scholz ist jetzt auf der Höhe der Zeit, weil er erkannt hat, dass es dafür höchste Zeit wird für seine SPD. Die Kandidatenkür geriet zur Karikatur. Die Not war groß, das Rufen der Genossen in den dunklen Wald ebenfalls. Erbarme sich doch einer aus der ersten oder zweiten Reihe. Jetzt erbarmen sie sich gleich mehrfach. Franziska Giffey hätte sich auch gern erbarmt, wenn da nicht die Sache mit der Doktorarbeit wäre. Boris Pistorius erbarmt sich zusammen mit der Sächsin Petra Köpping, wohl weil Stefan Weil, der Niedersachse, sich nicht erbarmen möchte. Und jetzt eben Olaf Scholz. Vorausgesetzt, er findet eine Partnerin. Kleiner Tipp, 0385 ist die Vorwahl von Schwerin. Schwesig anrufen. Die ist Frau, die ist Osten, die ist sozialdemokratisch und kennen tun sie auch noch ein paar Menschen. Dass sie auch gesagt hat, SPD-Chefin, ich will nicht, muss ja nichts heißen. Olaf Scholz wird das am besten wissen, jetzt, da er wieder auf der Höhe der Zeit ist.
Ein Kommentar von unserem Berliner Korrespondenten Georg Schwarte. Was die Kanzlerin wohl über den Findungsprozess ihres Koalitionspartners denkt, dazu gab es heute keinen Piep aus Berlin. Stattdessen war eine Äußerung Merkels von gestern Abend Gesprächsthema. Da hatte die Kanzlerin gesagt, es sei sicherlich gut, es gäbe wieder eine staatliche Seenotrettung, so wie zuletzt die EU-Marinemission Sophia. Reaktionen auf diese Äußerungen kamen prompt, wie Jakob Mayer berichtet.
Die EU-Kommission unterstützt den Wunsch der Bundeskanzlerin, die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer wieder in staatliche Hände zu legen. Aber Brüssel kann nicht mehr tun, als an die Mitgliedsländer zu appellieren. Denn den Marineeinsatz Sophia vor der libyschen Küste haben die EU-Staaten im Frühjahr auf Druck Italiens gestoppt, ohne für ausreichenden Ersatz zu sorgen. Kommissionssprecher Carlos Martín Ruiz de Gordejuela. Die jetzige Vereinbarung ist von einer optimalen Lösung weit entfernt. Eine Marineoperation ohne Schiffe kann mit Blick auf das Mandat nicht als ausreichend betrachtet werden. Tatsächlich setzen die an der EU-Operation Sophia beteiligten Länder nur noch Flugzeuge und Hubschrauber zur Aufklärung ein und sie bilden Personal der libyschen Küstenwache aus. Die Folge: private Seenotretter tun das, worauf sich die EU-Staaten nicht einigen können. Sie retten Menschenleben. Und müssen dann, wie gerade die Schiffe Open Arms oder Ocean Viking, Tage oder Wochen lang nach sicheren Häfen suchen, weil ihnen Italien und Malta die Zufahrt verwehren. Außenminister Heiko Maas Ende Juli.
Das Geschachere um die Seenotrettung im Mittelmeer muss endlich ein Ende haben. Es ist wirklich notwendig, dass wir es schaffen, eine Koalition der Hilfsbereiten zusammenzustellen.
Mehrere EU-Staaten unter der Führung von Deutschland und Frankreich arbeiten daran. In 3 Wochen wollen sich die zuständigen Innenminister in Malta wieder treffen. Für den deutschen Ressortchef Horst Seehofer ist klar:
Eine Lösung auf diesem Feld wird es auf absehbare Zeit mit 27 Mitgliedstaaten nicht geben.
Deshalb soll schnell eine Übergangslösung her, ein Mechanismus, um gerettete Menschen rasch an Land zu bringen und dann auf einige aufnahmebereite EU-Staaten zu verteilen. Die Ankunftsländer, vor allem Italien und Malta, sollen wissen, dass sie nicht alleine gelassen werden. Das betont Innenminister Seehofer beim EU-Treffen im Juli in Helsinki. Und er sagt:
Wir wollen mit diesem kontrollierten Notfallmechanismus vermeiden, dass so wie in der Vergangenheit Schiffe Tage oder Wochen lang vor den europäischen Häfen liegen, bevor sie anlegen dürfen.
Jakob Mayer, Brüssel.
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät zur Stunde über die Lage in Kaschmir. Die ist mindestens beunruhigend. Kaschmir ist eine der brenzligsten Regionen der Welt, denn die, die sich um Kaschmir streiten, sind Atommächte, alle beide, Indien und Pakistan. Sie streiten seit 70 Jahren um die Region, führten Krieg um die Vorherrschaft dort. 1949 wurde Kaschmir entlang einer Waffenstillstandslinie geteilt. Der größere Teil gehört zu Indien, der kleinere zu Pakistan, ein Teil gehört zu China. Bis heute beanspruchen jeweils Indien und Pakistan ganz Kaschmir für sich. Vor 2 Wochen hat die indische Regierung beschlossen, 2 Artikel aus ihrer Verfassung zu streichen. Diese beiden Artikel hatten dem indischen Teil Kaschmirs einen Sonderstatus zugebilligt, der weitreichende Autonomierechte beinhaltete. Seit diesem Schritt ist die Lage in Kaschmir wortwörtlich explosiv. Unsere Korrespondentin Silke Dittrich beobachtet die Lage für uns. Nach Kaschmir reisen direkt darf sie als deutsche Journalistin nicht. Frau Dittrich, Sie haben Kontakt mit Menschen im indischen Teil Kaschmirs. Wie geht es den Menschen dort?
Also in den letzten zwei Wochen ging es den Leuten überhaupt nicht gut. Die sind zwar daran gewöhnt, dass es immer mal wieder so Ausgangssperren gegeben hat. Das ist, dieser Konflikt, den gibt's ja, haben Sie eben auch gesagt, seit mehreren Jahrzehnten. Aber so heftig hätten sie es noch nie erlebt. Fast zwei Wochen kein Internet, fast zwei Wochen kein Telefon. Nur wenn man mal kurz zu einer Behörde geht, da stehen die Leute dann in Schlangen an, die Läden geschlossen. Und es ist so, dass, also wir haben indische Kollegen dahin geschickt und die haben erzählt, dass wirklich alle 10 Meter Soldaten da stehen und ganz viele sagen, es fühlt sich im Moment eigentlich an wie in einem Freiluftgefängnis.
Wenn da eine so große Militärpräsenz vor Ort ist, dann ist sicherlich auch Angst in der Region, oder?
Auf jeden Fall. Das ist das, was also mein Kollege mir gesagt hat. Der meinte, er hat so das Gefühl gehabt, es waren so zwei Dinge, die da vorherrschend waren. Entweder so ganz hilflose Menschen, also die so hilflos dreingeblickt haben, oder, das war auch noch sehr groß, die Wut.
Indien hat das getan. Darf man das eigentlich auch als Provokation verstehen?
Das würden wir vielleicht jetzt so auslegen. Die indische Regierung selber legt es nicht so aus. Die sagen, also die Regierungspartei hatte das schon immer auf der Agenda. Das war eins der Wahlversprechen. Und das ist für die wirtschaftliche Entwicklung. Das ist gut für die Leute, weil vorher hatten die nie die Rechte, die es sonst im Land in Indien galt. Gerade die armen Menschen, die können jetzt auch davon profitieren, was wir in Indien hier verteilen. Das war klar, dass das eine Provokation ist. Das war natürlich auch der indischen Regierung klar, sonst hätte die nicht so gehandelt, wie sie gehandelt hat. Denen war klar, was passieren wird, dass die Leute absolut im Tal dagegen sind.
Und Ziel Indiens ist es natürlich, sich das Gebiet auch ein Stück weit, ich sage es jetzt mit meinen Worten, einzuverleiben. Wie reagiert Pakistan bislang?
Sehr sauer. Also der pakistanische Premierminister Imran Khan, der poltert, weil jeder Schritt, der in Kaschmir getan wird, auch auf der anderen Seite natürlich, hätte Pakistan jetzt irgendwas in seinem Gebiet verändert. Das ist der riesen Zankapfel zwischen Indien und Pakistan. Das heißt, egal, was in diesem Gebiet passiert, betrifft immer auch diese beiden Erzfeinde. Und ja, Premierminister Khan, der greift so echt krassen Vergleichen. Also der sagt sowas, dass Indien jetzt Nazi-Methoden anwenden würde. Indien würde aus dem Gebiet, wo eben mehrheitlich Muslime leben, die würden da einen Genozid planen und die hätten vor, da jetzt nur noch Hindus anzusiedeln. Und er warnt auch vor Konsequenzen, weil er sagt, das war ein heftiger Schritt und je nachdem, was jetzt passiert, müsse Indien eine Lektion erteilt werden, was immer genau er damit meint.
Kann man denn darauf hoffen, dass in dieser Lage einer dieser beiden Mächte besonnen reagiert?
Das war schon kein besonderer Schritt der indischen Regierung, das zu tun. Das wussten die klar sehenden Auges, dass sie damit was provozieren würden. Ich finde, im Moment bleibt es bei der pakistanischen Seite ist ein großes Gepolter, ein großes Säbelrasseln. Aber eigentlich hat Imran Khan ja jetzt gesagt, was wir versuchen, sind diplomatische Schritte, politische Schritte. Die versuchen das jetzt im UN-Sicherheitsrat, dass es da eben Thema wird. Also im Moment ist es noch sehr auf diplomatischer Ebene und noch explodiert es nicht auf beiden Seiten. Das heißt, ich würde fast noch sagen, es ist noch besonnen. Wir sind noch nicht an irgendeiner Stelle, wo es jetzt sofort kriegerische Auseinandersetzungen hier geben wird.
Was kann, was muss der Sicherheitsrat jetzt tun?
Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen China, die diese Sitzung ja jetzt einberufen haben. China hat ein Rieseninteresse daran, dass Kaschmir ruhig bleibt und die ganze Region ruhig bleibt. Und das hat eigentlich, glaube ich, die ganze Welt ein Interesse daran, weil eben diese beiden Staaten Atomstaaten sind und keiner das Interesse hat, dass das hier noch weiter eskalieren könnte. Aber ganz ehrlich, niemand wird, glaube ich, Indien dazu bringen, diesen Schritt wieder zurücknehmen zu können. Denn Indien sagt, das geht die Welt nichts an, sondern das ist eine interne Sache von Indien.
Zur Lage in Kaschmir war das unsere Korrespondentin Silke Dietrich. Und inzwischen gibt es Meldungen, es habe im indischen Teil Kaschmirs heftige Auseinandersetzungen hunderter Demonstranten mit der Polizei gegeben. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden in SWR 2 in unseren Nachrichten. Bei manch einer Nachricht fragt man sich an diesem Platz hier wirklich, wie sag ich's meinem Hörer? Heute gab es so eine Nachricht und nein, sie ist kein Scherz. Donald Trump will Grönland kaufen, berichtet jedenfalls das Wall Street Journal. Und klar, warum auch nicht. Trump kennt sich mit Immobilienkäufen und Verkäufen aus und er ist es gewohnt, mit Geld alles zu regeln. Warum also nicht den Dänen eine mehr als 2 Millionen Quadratkilometer große Insel samt ihrer mehr als 50.000 Einwohner abkaufen, wenn es doch da so schön ist und der Präsident so fasziniert? Nun, weil, Carsten Schmiester sagt's.
Die Dänen sind heute aufgewacht mit dem Eindruck, der US-Präsident komme in 2 Wochen nicht etwa auf Staatsbesuch, sondern eher zu einer Art Einkaufstour. Die Meldung, nach der Donald Trump mit dem Gedanken spielt, den Dänen Grönland abzuschwatzen, war der Aufmacher in den Nachrichten. Grönland, das geografisch zwar zu Nordamerika gezählt wird, aber als autonomes Territorium zu Dänemark gehört. Eisbedeckt, riesengroß, nur etwa 55.000 Bewohner, aber viele Bodenschätze wie Zink, Öl oder Gas. Auch andere Großmächte hatten und haben Appetit darauf, so Steffen Gram, der US-Korrespondent des dänischen Rundfunks, in der Frühsendung. Und Washington sei, wenn, dann auch nicht zum ersten Mal in Shoppinglaune.
USA hat faktisch tidligere versucht, zu kaufen Grönland.
Die USA haben schon früher versucht, uns Grönland abzukaufen, 1946. Es ist ein Kampf im Gange im Moment zwischen den Großmächten. Wer die Rechte in der Arktis bekommt, da spielt Grönland eine Schlüsselrolle im Machtverhältnis zwischen der größten Wirtschaftsmacht USA und der zweitgrößten, China. Doch das kleine Dänemark hielt und hält den Daumen drauf. Grönland ist ikke til salg oder not for sale zu Deutsch, es steht nicht zum Verkauf. Regierungschefin Mette Frederiksen hat sich noch nicht geäußert, wohl auch um das Thema nicht größer zu machen, andere sind da weniger zurückhaltend. Ihr Vorgänger Lars Løkke Rasmussen zum Beispiel, der ganz im Trump-Stil twitterte, die Idee sei wohl ein verspäteter Aprilscherz. Noch weiter ging ein Sprecher der rechtspopulistischen dänischen Volkspartei. Es sei lächerlich zu denken, dass Dänemark bereit sei, 50.000 Staatsbürger an die USA zu verkaufen. Und wenn Trump das ernst meine, sei er wohl endgültig verrückt geworden.
Lassen wir mal so stehen. Die sogenannte Mietpreisbremse gibt es seit 4 Jahren. Sie soll Mieter vor horrenden Mietpreisen schützen und dort, wo die Regelung gilt, darf der Mietpreis zum Beispiel bei einer Wiedervermietung nur um höchstens 10% höher sein im Vergleich zur ortsüblichen Miete. In Rheinland-Pfalz gibt es eine solche Verordnung für Mainz, für Trier und Landau. Heute hat das Amtsgericht Mainz allerdings entschieden, die Mietpreisbremse gilt gar nicht. Frederik Merks aus unserer Mainzer Redaktion Landespolitik. Wie begründen die Richter das denn?
Ja, damit, dass die Begründung gefehlt hat. Im entsprechenden Bundesgesetz steht, dass die Länder Mietpreisbremsverordnungen erlassen dürfen, dass sie dann aber auch öffentlich begründen müssen. Und genau das hat das Land Rheinland-Pfalz nicht gemacht, beziehungsweise zu spät, erst im Jahr 2018, also 3 Jahre nach Inkrafttreten der Mietpreisbremsverordnung. Und das sei zu spät, wie der Gerichtssprecher Bernd Hechenbleikner sagt.
Letztendlich hätte mit dem Erlass auch zeitgleich eine Begründung erfolgen müssen. Und zwar nicht nur im Internet, sondern eben im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Rheinland-Pfalz.
Ja, nur im Netz und erst nach 3 Jahren, das war den Richtern schlicht zu spät.
Okay, und was heißt das jetzt für Mieter und Vermieter in den betroffenen Städten?
Das heißt vor allem erstmal Verunsicherung, weil das Ganze erstmal nur für einen Fall gilt. Es könnte aber gut sein, dass dieses Urteil jetzt bei allen künftigen Rechtsstreitigkeiten zur Mietpreisbremse eben von Vermietern hervorgeholt wird, um zu zeigen, guck mal, die Mietpreisbremse, die gilt ja gar nicht. Auch wenn das Urteil also nur für einen Fall gilt, könnte es Auswirkungen auf viele andere Urteile haben, wenn die anderen Richter das nicht ganz anders sehen.
Was sagt denn das zuständige Bauministerium zu der Sache?
Ja, das will das Urteil jetzt erstmal prüfen und verweist darauf, dass es auf der Homepage des Ministeriums sogar 2 Gutachten zur Mietpreisbremse gab. Baustaatssekretär Stefan Weinberg sagt, auf Nachfrage hätte jeder auch über die Gutachten hinaus Infos kriegen können.
Die Begründung zur Rechtsverordnung, die weitestgehend deckungsgleich ist mit diesem Gutachten, war auf Nachfrage beim Finanzministerium auch erhältlich und wir haben sie 2018 dann auch auf die Homepage letztendlich eingestellt. Das Amtsgericht geht jetzt davon aus, dass diese Begründung auch im Gesetz- und Verordnungsblatt hätte veröffentlicht werden müssen.
Das sei also nur eine Formalie und das finde ich ehrlich gesagt fast schon ein bisschen witzig. Weinberg ist nämlich Verwaltungsjurist, der müsste wissen, wie wichtig Formalien Richtern und Richterinnen so sind.
Na, eigentlich schon. Was passiert denn jetzt grundsätzlich mit der Mietpreisbremse? Ausgleichsbremse in Rheinland-Pfalz.
Also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und es könnte sein, dass es vor die nächste Instanz geht. Aber wenn man in andere Bundesländer guckt, zum Beispiel nach Hessen, da gibt es schon Experten, die davon ausgehen, dass das Urteil Bestand haben wird. Die Verordnung, zu der das Gericht in Mainz jetzt geurteilt hat, die wäre spätestens im Herbst 2020 ausgelaufen. Das Land bereitet sich sowieso also schon darauf vor, die Anschlussverordnung zu erlassen, mit dann hoffentlich korrekter öffentlicher Begründung, und zwar schon im nächsten Monat. Die gilt dann aber erst für Mietverträge, die danach geschlossen werden. Was mit den Mietverträgen ist, die seit 2015 wegen der Mietpreisbremse korrigiert wurden, das ist jetzt die nächste spannende Frage. Da müssen dann Fachanwälte prüfen, ob wegen einem, wie das heißt, Wegfall der Geschäftsgrundlage vielleicht Vermieter Nachzahlungen von ihren Mietern fordern könnten. Also Sie merken, da ist jetzt jede Menge Unsicherheit wegen eines Formfehlers.
Aus unserer Mainzer Redaktion Landespolitik war das der Kollege Frederik Merx. Dankeschön. Die Bundesliga startet heute Abend 20.30 Uhr. Bayern spielt gegen Hertha BSC Berlin. Für Fußballfans ist das Leben ab heute also wieder lebenswert. Für alle anderen ändert sich nichts, zumal sie zu einer differenzierten Betrachtung der Bundesliga-Vereine ohnehin nicht in der Lage sind. Diese Menschen nehmen nur wahr, dass der FC Bayern omnipräsent und immer überall irgendwie Erster ist. Die letzten 7 Jahre war Bayern München Meister. Eigentlich ziemlich langweilig. Philipp Köster ist Chefredakteur des Magazins 11 Freunde, einem Fußballmagazin für Fußballkultur. Herr Köster, gewinnen die Bayern den Titel zum 8. Mal in Folge oder wird es zur Abwechslung mal spannend?
Das wäre ja wirklich schön, wenn es spannend würde und die Dortmunder oder die Leipziger oder irgendeine andere Mannschaft noch ein Wörtchen mitreden würden. Aber wenn wir mal auf den Kader gucken, wenn wir darauf gucken, wer den größten Ehrgeiz hat und wer den Titel wirklich will, dann lautet der Name des Titelträgers am Ende dieser Saison auch wieder FC Bayern München.
Obwohl ja 2 Superstars der Bayern, also Franck Ribéry und Arjen Robben, in Rente sind seit Sommer und es offensichtlich nicht so leicht ist, da erstklassige Nachfolger zu finden, ist die Bundesliga noch attraktiv für internationale Topspieler?
Wenn wir mal auf so ein internationales Ranking gucken, dann würden wir sagen, dass die Bundesliga auf jeden Fall abgeschmiert ist. Die Nummer 1 ist natürlich die Premier League. Dahinter kommt vielleicht sogar noch die Serie A und auch die Spanier. Die Bundesliga hat einfach das große Problem, dass nicht so viel Geld im Markt ist, dass die ganz großen Spieler nicht gelockt werden können mit diesen aberwitzigen Summen, mit denen zum Beispiel französische oder auch englische Clubs sie jagen. Also von daher überlegen sich, glaube ich, die Topspieler 2 bis 3 bis 4 Mal, ob sie in die Bundesliga wechseln.
Wird da die Schere immer größer, zum Beispiel zu den englischen Vereinen?
Naja, wir kriegen es einfach in der Bundesliga nicht ganz so gut hin, unsere Fernsehrechte zu verkaufen. Das ist in England ganz besonders ausgeprägt. Dort balgen sich ja große Pay-TV-Anbieter um die Rechte. In Spanien sind es vor allen Dingen natürlich Real Madrid und der FC Barcelona, die das Geld unter sich ausmachen. In Deutschland versucht man mit anderem zu punkten, nämlich Volksnähe, billige Tickets und so weiter. Ich hoffe, dass uns das noch weiterhin gelingt.
Ein Blick in unser Sendegebiet: nach dem Abstieg der Stuttgarter sind aus dem Südwesten noch Hoffenheim, Mainz und Freiburg in der Bundesliga dabei. Was trauen Sie den 3 Vereinen zu, grob gesagt?
Tja, Hoffenheim wird die große Aufgabe haben, den Weggang von Julian Nagelsmann als Coach zu verkraften. Die könnten allerdings noch die Mannschaft sein, von die möglicherweise noch eine Überraschung schafft, weil sie nach wie vor, glaube ich, einen sehr gepflegten Fußball spielt. Bei Mainz und Freiburg würde ich immer sagen, dass das ganz, ganz große Ziel sein muss, frühzeitig mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Christian Streich wird es schon wieder schaffen, die Freiburger irgendwie ans rettende Ufer zu schaffen. Auch in Mainz habe ich da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Also mit dem Abstieg werden sie nicht so richtig viel zu tun haben, zu mehr reicht es aber auch nicht.
Großer Kritikpunkt in der vergangenen Saison war der Videobeweis. In strittigen Situationen wird das Spiel da angehalten und die Szene vom Videoschiedsrichter überprüft. Kann schon mal ein paar Minuten dauern, weswegen Kritiker sagen, das macht das Spiel kaputt. Mein Sohn sagt, eigentlich sei der Videobeweis gar nicht so schlecht. Es habe aber 2 grobe Fehlentscheidungen im Supercup gegeben und der Videobeweis müsse für den Zuschauer einsichtiger werden. Wird sich das ändern, kann ich ihm das heute Abend mitteilen.
Na, der Sohn sollte sich tatsächlich das Ganze nochmal überlegen und eigentlich dafür plädieren, den Videobeweis wieder abzuschaffen. Okay. Ich finde tatsächlich, dass der Videobeweis ganz, ganz fatale Folgen hat, insbesondere für die Zuschauer im Stadion, allerdings auch vom Fernseher. Ich finde, dass er den Emotionen nicht gut tut, dass er dem natürlichen Ablauf des Spiels nicht gut tut. Wir haben, glaube ich, in der Vergangenheit immer wieder gelernt, so einfach das Spiel ist, umso attraktiver ist es für den Zuschauer, die vermeintliche Gerechtigkeit, die Abseitsentscheidungen, die dann teilweise auf Millimeter ausgelegt sind, also diese Pseudogerechtigkeit, die das da angeblich gibt durch den Videobeweis, die existiert gar nicht. Also, abschaffen das Ding.
Das richte ich ihm aus. Eine neue Regelung sind auch die Handspielregeln. Die waren in der letzten Saison umstritten. Diese Saison sind sie anders. Haben Sie die schon verstanden?
Naja, es gibt so ein paar Regeln, die einem einleuchten. Das heißt, wenn der Arm über Schulterhöhe ist und dann der Ball dagegen fliegt, dann gibt es auf jeden Fall 11 Meter. Das kann natürlich auch dazu führen, dass Stürmer einfach mal hoch erhobene Arme einfach anvisieren und die möglichst fix dagegen schießen. Also da müssen wir ein bisschen abwarten.
Gestern, Herr Köster, gab es eine offenbar überraschende Nachricht, die nämlich, dass Fritz Keller DFB-Präsident werden soll. Was halten Sie davon?
Das wird die Leute in der Region freuen, dass einer aus Freiburg jetzt DFB-Präsident werden soll. Ich finde, da gibt es eigentlich nichts zu meckern über die Personalie, aber es gibt viel zu meckern über die Art und Weise, wie das ausgesucht wurde, quasi in einem Geheimzirkel, ohne Beteiligung der Mitglieder, ohne öffentliche Debatte, wie sich der DFB vielleicht auch insgesamt als Organisation mal reformieren muss. Also die Kür dieses Präsidentschaftskandidaten war kein Ruhmesblatt, aber Fritz Keller wird, wenn er gewählt wird, sicher ein ganz guter Präsident.
Philipp Köster vom Fußballmagazin 11 Freunde, vielen Dank für das Gespräch.